Dirk, du hast gesagt, du hebst jeden Tag ein Stück Müll von der Straße auf. Das klingt ja erstmal nach einer niedlichen, aber winzig kleinen Geste. Warum glaubst du, dass solche Mini-Aktionen trotzdem den Unterschied machen können?
Naja, weil alle großen Entwicklungen in der menschlichen Geschichte ja damit begonnen haben, dass irgendjemand mal mit irgendwas angefangen hat. Ich bin darauf gestoßen, auf diese Idee aus der Biologie, so als Wissenschaftsjournalist, da denkt man ja eher naturwissenschaftlich. Der berühmte Ameisenforscher E.O. Wilson, der dann auch die menschliche Geschichte erforscht hat, der hat beobachtet, dass bei Ameisen, und wir halten die immer für diese blöden, willenlosen Klone, die nie eine eigene Entscheidung treffen, dass da ab und zu mal, selten, aber doch ab und zu, eine einzige Ameise einen anderen Weg einschlägt als alle anderen. Und dann passiert etwas sehr Interessantes. Diese einzelnen Ameisen laufen hunderte oder tausende andere Ameisen hinterher und so erschließt sich dann das Ameisenvolk neue Möglichkeiten, neue Nahrungsquellen, neue Lebensräume. Also, was ich damit sagen will, wir unterschätzen oft die Macht des guten Beispiels. Das ist das eine. Und das andere ist, man fühlt sich selbst auch wieder ermächtigt. Also wir kennen ja alle das Gefühl, man soll zu Hause eine Energiesparlampe im Keller reindrehen und in China geht ein neues Kohlekraftwerk ans Netz und man stellt sich die Frage, das bringt doch alles nichts. Und wenn man aber anfängt, etwas zu machen und egal wie klein es ist, dann verliert man dieses Gefühl der Machtlosigkeit und hat ein bisschen den kleinen Eindruck, man kann Einfluss darauf nehmen, wie die Zukunft sein wird. Und das ist ein richtig geiles Gefühl, ehrlich gesagt.
Ein ganz großes Thema in deinem Buch ist ja auch unser Konsum und du sagst, jeder Einkauf ist so eine Art Volksabstimmung. Wie können wir beim Einkaufen denn die Welt ein bisschen besser machen?
Naja, wenn man mal überlegt, man hat noch nicht mal das Haus verlassen morgens und sitzt am Frühstückstisch. Der Kaffee kommt vielleicht aus Äthiopien, süßen Creme, die man sich draufhaut, aus Indonesien, Sesam, was weiß ich, aus Indien oder Kanada, wer weiß, wo der Weizen herkommt. Also schon der Frühstückstisch ist wie eine Sitzung der Vereinten Nationen und je nachdem, was man da konsumiert, hat man Einfluss auf ökologische Wirkketten auf dem gesamten Planeten. Und das macht deutlich, wie mächtig jeder Konsument ist. Jeder einzelne Einkauf ist tatsächlich wie eine Volksabstimmung. Und das ist eine gute Nachricht, denn das bedeutet, man muss nicht warten, bis man alle 4 Jahre mal wählen kann, um Einfluss zu nehmen, sondern man kann jeden Tag die ganze Welt beeinflussen. Und auch das ist wirklich ein gutes Gefühl, wenn man sich das mal klar macht. Also wir sind nicht machtlos.
Dirk, in deinem Buch geht es ja auch echt um düstere Themen, ne, wie Klimawandel, Artensterben, also Sachen, die irgendwie schon sehr bedrückend wirken. Trotzdem bist du hoffnungslos optimistisch. Warum glaubst denn du, dass Optimismus gerade so da genau die richtige Haltung ist?
Naja, zum einen Aufgeben führt ja automatisch zur Niederlage und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass die Welt untergeht. Und zum anderen arbeite ich als Wissenschaftsjournalist seit über 30 Jahren, bin in fast alle Länder dieser Welt gefahren und habe überall mit Forschenden geredet. Und die Wahrheit ist, wir haben tatsächlich als Menschheit mehr Lösungen als Probleme. Also egal, ob du über Klima redest, über Artensterben oder auch die noch nicht so groß diskutierten ökologischen Probleme wie Stoffkreisläufe oder Landverbrauch, wir haben tatsächlich für all diese Probleme unglaublich viele Lösungsansätze. Deutschland hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal überhaupt alle Luftreinhaltungsziele erreicht und auch seine Klimaziele. 90% der weltweit neu installierten Energieanlagen sind erneuerbare, also Kohle und Öl sind out. Inzwischen in China sind über 60% aller Neuwagen inzwischen E-Autos. Die haben in den letzten 6 Monaten mehr Photovoltaik installiert als Deutschland in den vergangenen 25 Jahren. Und damit ist der größte CO2-Emittent der Welt plötzlich nicht mehr auf dem Weg nach oben mit seinen Emissionen, sondern ist stabil und beginnt weniger zu emittieren. Und unsere Welt ist gar nicht so kaputt, wie wir oft glauben.
Eine gute Nachricht ist ja auch, dass du sagst, dass wir eigentlich schon alle Lösungen für die großen Probleme haben. In mir drin vielleicht eine und ich weiß gar nichts davon. Kannst du uns mal ein Beispiel geben, was dir da so Hoffnung macht, dass wir das wirklich alles hinkriegen können?
Naja, wir wissen natürlich ganz genau, wie man zum Beispiel die Energiewende schafft. Wir müssen vor allem die Energiewende und die Ernährungswende schaffen. Das sind die beiden wichtigsten Bereiche, sonst sterben wir aus. Also wir müssen was zum Atmen haben, zum Trinken, wir müssen Land haben, das funktioniert und so weiter. Und genug Süßwasser, 9 Bereiche. Die beiden wichtigsten sind zurzeit Klima und Artensterben. Und das kann man hinkriegen, indem man mit der Energiewende und der Ernährungswende was macht. Und Ernährungswende bedeutet nicht, dass wir anders essen müssen, sondern nur, dass wir unsere Nahrungsmittel ein bisschen anders produzieren müssen. Die technischen Voraussetzungen dafür sind alle da, genau wie bei der Energiewende. Es ist inzwischen konkurrenzlos billig, Strom aus Sonne oder Wind zu produzieren. Und deshalb bauen die meisten großen Konzerne auf der Welt auch keine Kohle- oder Ölkraftwerke mehr. Da hat sich also eine Dynamik entwickelt, die von alleine die Innovation weitertreibt. Und das ist sehr, sehr vielversprechend. Das heißt nicht, dass garantiert alles gut wird und wir uns nicht mehr anstrengen müssen. Wir müssen noch besser und noch schneller werden. Aber es gibt so viele, tausende, Millionen technische Ansätze, Dinge besser zu machen, dass es überhaupt keinen Grund gibt zu sagen, die Welt geht unter und alles ist sinnlos.
Dirk, wir haben ja darüber gesprochen, dass es viele Gründe gibt, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Wie erklärst du dir, dass bei uns vor allem negative Meldungen hängen bleiben?
Naja, weil im Grunde unser Gehirn immer noch das Modell Neandertaler ist. Es gibt ja den modernen Menschen seit 200.000, 300.000 Jahren. Und das Gehirn hat sich in dieser Zeit nicht maßgeblich verändert. Und unsere Intuition, unsere Instinkte sind halt geprägt worden in den 10.000 Generationen, die wir als Jäger und Sammler durch die Wildnis gestreift sind. Unsere Instinkte passen einfach nicht mehr zu unserem Leben. Also ein Instinkt, der dich davor bewahrt zu sterben, wenn der Säbelzahntiger in die Höhle kommt, der war eben viele hunderttausend Jahre lang sehr sinnvoll, aber der hilft dir im Schienenersatzverkehr nicht weiter oder wenn du deine Steuererklärung abgeben musst. Und negative Nachrichten triggern uns einfach stärker. Wenn du als Jäger und Sammler durch die Wildnis gelaufen bist, dann musstest du dir nicht die 99 süßen, harmlosen Antilopen merken, die du vielleicht gesehen hast, aber die eine giftige Schlange, die dich umbringen könnte oder diese eine giftige Frucht, die man auf gar keinen Fall essen darf. Die musstest du dir merken, sonst bist du gestorben. Und das hat dazu geführt, dass in unserem Kopf negative Nachrichten einen viel stärkeren Eindruck hinterlassen und wir die viel interessanter finden als positive Nachrichten, obwohl das objektiv falsch ist.
Du bist ja in 120 Länder gereist und hast dich mit der Situation da beschäftigt. Hilft denn so ein vergleichender Blick um uns herum, um uns zu zeigen, wie gut es uns eigentlich geht?
In Ländern wie China oder Indien oder Brasilien, also eher Schwellenländer, wo es den Leuten eigentlich objektiv noch relativ schlecht geht, aber die Zukunftsaussichten besser sind als die schlechte Realität, ist man optimistischer, weil der Blick nach oben geht, weil es offenbar im guten Sinne bergauf geht. Bei uns sind wir eher in einer Stagnationsphase.
Was würdest du sagen, an welcher positiven Erzählung von Deutschland sollten wir uns festhalten, uns orientieren, damit wir endlich aus dieser, ja, ich sage jetzt mal, Weltuntergangsstimmung rauskommen?
Es gibt kaum ein Land auf dieser Welt, das so vollgeballert ist mit gut ausgebildeten Menschen, die auch aus sich selbst heraus Lust haben, irgendwas zu machen, leistungsbereit sind. Also wenn wir so ein bisschen Bürokratie abschütteln könnten, die uns alle lähmt, wir müssen wieder vertrauen, dass wir tatsächlich mit unseren Ideen die Zukunft gestalten können und nicht immer nur darauf gucken, welche Autobahnbrücke jetzt wieder gerade zerbröselt und renoviert werden muss. Das sind praktische Probleme, die kriegen wir schon hin. Das schaffen wir ganz bestimmt. Aber ein bisschen mehr Selbstvertrauen und nicht immer nur gucken darauf, was schief geht. Das ist ein bisschen eine Haltungsfrage. Und da muss ich nochmal sagen, es ist eben wirklich alternativlos, ein bisschen optimistisch zu sein. Sonst geht die Welt wirklich vor die Hunde. Und das wollen wir ja nicht.